Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Tobias Ullmeier. Guten Abend. 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Die Meisterschaft ist längst entschieden, aber im Abstiegskampf, da geht's noch heiß her. Am Abend sind die Chancen von Arminia Bielefeld da stark gesunken, und zwar beim VfL Bochum. Stefan Kausen.
Für Bielefeld wird die Luft richtig dünn. Das Eigentor von Bello in der 89. Minute bringt die 1:2 Niederlage und bringt Bielefeld vor dem letzten Spiel zu Hause gegen Leipzig noch mehr unter Zugzwang. Die Arminia muss jetzt hoffen, dass Stuttgart keinen Punkt mehr holt und Leipzig zu Hause am nächsten Samstag geschlagen wird. Sonst ist der Abstieg perfekt.
Und falls Sie sich jetzt wundern, es ist der 33. Spieltag und über Jahrzehnte war es doch guter Brauch, die beiden letzten Runden der Saison immer komplett am Samstag um 15.30 Uhr zu spielen, damit es nicht zu Wettbewerbsverzerrungen kommt. Diesmal ist das nicht der Fall. Benedikt Kaninski hat die Auflösung dafür.
Rechenmodelle und Begleiterscheinungen, das lohnt sich alles erst zu bewerten und nachzuschauen, wenn wir unseren Job gemacht haben.
Bielefelds Interimstrainer Marco Kostmann hatte schon vor dem Spiel gegen Bochum klargemacht, wir schauen nur auf uns und die anderen Vereine im Abstiegskampf sind zweitrangig. Aber ganz so einfach macht es die Deutsche Fußballliga den Vereinen in diesem Jahr nicht. Bielefeld hat heute Abend den Aufschlag gemacht, die Hertha muss morgen ran und Stuttgart spielt erst am Sonntag. Der Druck auf die Teams im Abstiegskampf könnte dadurch nochmal größer werden. Verantwortlich für die veränderten Anstoßzeiten ist die Deutsche Fußballliga. Die erklärt auf Nachfrage:
Die DFL hat bereits im März 2020 im Rahmen der Medienrechte-Ausschreibung öffentlich angekündigt, den vorletzten Spieltag wie die anderen Spieltage auszuführen. Die Entscheidung für diese Praxis erfolgte im Zuge einer Gesamtbetrachtung vor der vergangenen Ausschreibung der deutschsprachigen Medienrechte.
Mit anderen Worten, die TV-Sender haben jetzt die Möglichkeit, auch am vorletzten Spieltag den Fans an drei verschiedenen Tagen die Fußball-Bundesliga zu zeigen. Das bringt offenbar deutliche Mehreinnahmen. Aber trotz der neuen Anordnung sieht auch der VfB Stuttgart keinen Nachteil dadurch, dass er erst zusehen muss, wie die Kontrahenten vorlegen. Man wolle sich im Kampf um den Klassenerhalt auf die Dinge konzentrieren, die man auf dem Platz beeinflussen könne. Etwas anderes bleibt den Vereinen wohl auch nicht übrig.
Und selbiges gilt auch für die zweite Liga. Da schnuppert Darmstadt 98 im Aufstieg. Allerdings gab es heute in Düsseldorf einen schweren Rückschlag. Luise Kropf.
Nach dem Schlusspfiff gab es Tränen in der Kabine. Denn die gute Ausgangslage im Aufstiegsrennen hat Darmstadt 98 verspielt. In den ersten 45 Minuten wurde Darmstadt durchgeschleudert. Schon nach 10 Minuten lag die Mannschaft 0:2 gegen Fortuna Düsseldorf hinten. Angefeuert von über 4000 mitgereisten Fans im Gästeblock, drehte Darmstadt dann zur zweiten Halbzeit auf. Kempe per Foulelfmeter zum 1:2 Anschlusstreffer. Aber auch in einer intensiven Nachspielzeit, die beide Mannschaften nur noch mit 10 Spielern nach je einem Platzverweis bestreiten mussten, es reichte nicht. Darmstadt verliert 1:2 gegen Fortuna Düsseldorf.
Und im zweiten Spiel des Abends, wo es sportlich um nicht mehr viel ging, da hat der SC Paderborn mit 2:0 gegen den SV Sandhausen gewonnen. Christian Schulze.
Einen Sieg der feinen Füßchen feierte der SC Paderborn im letzten Heimspiel der Saison. Beide Tore beim 2:0 gegen den SV Sandhausen fielen aus der Distanz. Zunächst traf Florent Muslia nach knapp einer halben Stunde aus über 25 Meter per schönem Schlenzer, der über den Innenpfosten im rechten Winkel landete. Paderborn war im gesamten Spielverlauf die bessere Mannschaft und erhöhte nach einer Stunde aus nahezu identischer Position per Freistoß. Philipp Clement zielte flach ins untere linke Eck. Für Paderborn ist es ein einigermaßen versöhnlicher Abschluss vor eigenem Publikum. Hätte das beste Auswärtsteam der Liga mehr als die jetzt 4 Heimsiege eingefahren, würde es am letzten Spieltag womöglich noch um den Aufstieg gehen.
Gehen wir nochmal zurück in die erste Bundesliga, und zwar zur Rückkehr eines Weltmeisters zu seinem Stammverein. Kersten Eichhorn analysiert einen überraschenden Wechsel und hat durchaus nachvollziehbare Gründe dafür gefunden.
Matthias Ginter zurück zum SC Freiburg, ein gestandener Nationalspieler im besten Alter. Vor kurzem war das selbst für Trainer Christian Streich noch undenkbar.
Der Matze, wo ich es erst mal gehört habe, habe ich gesagt, was? Weil ich gedacht habe, das kann doch nicht stimmen. Aber dann ist es relativ schnell gegangen, wo ich gedacht habe, ja, es gibt ja auch echt ein paar Argumente für diesen Verein.
Matthias Ginter, 28, 46 Länderspiele, verteidigt nächste Saison wieder im Breisgau. Freiburg erklimmt damit eine neue Dimension auf dem Spielermarkt. Ein gewaltiges Signal an die Konkurrenz. Hallo, hier ist der Sportclub. Noch immer der sympathische Verein mit dem alternativen Touch, aber nicht mehr klein. Dafür sorgt auch die neue Arena vor den Toren der Stadt, die neue Einnahmequellen erschließt. Auch infrastrukturell und wirtschaftlich haben die Freiburger damit einen gewaltigen Sprung gemacht. Zumal sportlich auf dem Weg Richtung Champions League. Der Breisgau, der richtige Platz zur richtigen Zeit. Selbst für einen Nationalspieler wie Matthias Ginter.
Ja, ich habe mir die letzten Wochen, Monate eigentlich schon sehr, sehr viel Gedanken gemacht, habe mir vieles angehört in Deutschland, im Ausland und ehrlicherweise hatte ich einfach bei Freiburg von Anfang an ein sehr, sehr gutes Gefühl. Es hat einfach alles gepasst. Also ich wollte einfach nochmal was Besonderes machen in meiner Karriere. Also diese Kombination aus dem Sportlichen, aus dem natürlich auch dem gewohnten Umfeld, dem Heimatgefühl. Gerade in den Zeiten ist es natürlich für mich absoluter Glücksfall, dass man dann hierher dann wieder zurückkommen kann. Deswegen habe ich mich dann auch voller Überzeugung für den SC Freiburg entschieden.
Ein Ergebnis noch aus der Fußball-Bundesliga der Frauen. Da hat Bayern München am vorletzten Spieltag heute Abend mit 3:0 in Leverkusen gewonnen. Das heißt, noch ist die Meisterschaft offen, aber das kann, das dürfte sich an diesem Sonntag ändern, wenn Spitzenreiter Wolfsburg bei den bereits als Absteigerinnen feststehenden Damen in Jena gewinnen sollte. Heute hat der Giro d'Italia, der Radsport Männer, begonnen. Die erste Etappe in Budapest. Ja, auch der Giro geht zum Auftakt, wie auch die Tour de France, häufig aus Marketinggründen schon mal ins Ausland. Holger Gerska hat das Ergebnis.
Es war lange ein wenig aufregendes Rennen, aber letztlich gab es doch ein spektakuläres Finale mit einem sanften 5 Kilometer langen Zielanstieg. Und einer der Hauptdarsteller war Lennart Kemner. Der Tour de France-Etappensieger von 2020 attackierte an diesem letzten Hügel allein. Letztlich fehlten dem Bremer nur 800 Meter zum Etappensieg, dem Lohn für diesen mutigen Angriff. Die Form stimmt auf jeden Fall. Aber so wurde der Auftakt dann doch noch zur Beute der Klassikerspezialisten. Mathieu van der Poel, der niederländische Flandern-Rundfahrtsieger dieses Jahres, gewann die Etappe und damit auch das erste rosa Trikot des Gesamtführenden vor Biniam Girmay aus Eritrea, der mit Gent Wevelgem auch einen Frühjahrsklassiker für sich entscheiden konnte. Emanuel Buchmann, der deutsche Kandidat für die Gesamtwertung, kam gut platziert als 16. mit nur 14 Sekunden Rückstand auf van der Poel ins Ziel. Dieser Giro-Auftakt in Ungarn war übrigens äußerst gelungen. Hunderttausende Zuschauer säumten die Strecke zwischen dem Start in Budapest und dem Ziel in Visegrad.
Nach China. Es sieht ganz so aus, als blieben die Olympischen Winterspiele von Peking im Februar das einzige internationale Sportgroßereignis dort in diesem Jahr. Denn es hagelt weiter Absagen und Verschiebungen. Mehr von unserem Korrespondenten Benjamin Eisel.
Die Asienspiele waren für September in Hangzhou in der Nähe von Shanghai geplant. Mit mehr als 10.000 Teilnehmern gelten sie als das zweitgrößte Sportereignis der Welt nach den Olympischen Sommerspielen. Nun haben die Organisatoren mitgeteilt, dass die Asienspiele in China verschoben werden. Ein neues Datum steht noch nicht fest. Auch verschoben werden die Welthochschulspiele. Die Spiele, früher Universiade genannt, sollten Ende Juni in der Stadt Chengdu im Landesteil Sichuan beginnen. Ursprünglich waren sie bereits für vergangenen August geplant. Die asiatischen Jugendspiele sollen ganz ausfallen. Geplant war, dass sie im Dezember in der südchinesischen Stadt Shantou stattfinden. Auch die asiatischen Jugendspiele waren bereits einmal verschoben worden. China verfolgt eine Null-Covid-Strategie und kämpft gerade gegen den größten Ausbruch seit dem Beginn der Pandemie vor über 2 Jahren. In Shanghai befinden sich mehr als 25 Millionen Menschen seit über einem Monat in einem strikten Lockdown. Auch die Hauptstadt Peking befindet sich gerade im Corona-Ausnahmezustand, nachdem dort mehrere hundert Covid-Fälle entdeckt worden sind. Chinas Grenzen sind seit über 2 Jahren fast komplett dicht. Bei Ausbrüchen gehen die Behörden mit harten Methoden vor, um das Virus einzudämmen.
Die Volleyballerinnen des SD Potsdam haben den Titelgewinn vorerst verpasst. Die Mannschaft von Trainer Guillermo Naranjo Hernandez schaffte im 4. Playoff-Finalspiel gegen den MTV Stuttgart durch eine 2:3 Niederlage nicht den erhofften 3. Sieg in der Best-of-5-Serie. In der mit 2050 Zuschauern ausverkauften Arena von Potsdam konnten die Potsdamerinnen sich im Tiebreak trotz zweier Matchbälle nicht durchsetzen. Der Gegner glich damit auf 2:2 aus. Bereits am Sonntag treffen beide Mannschaften in Stuttgart zum entscheidenden 5. Match aufeinander. Und die deutschen Springreiter haben beim ersten Nationenpreis der Saison ein enttäuschendes Ergebnis eingefahren. Platz 6, der Sieg ging an Belgien. Das war Sportaktuell mit Tobias Ullmeier. Ihnen einen schönen Abend.